Ich freue mich so sehr, heute einen so wundervollen, inspirierenden, tollen Menschen im Podcast zu haben, Baha Yilmaz. Es ist sowas von Zeit, dass du hier in den Podcast kommst. Deswegen, ich danke dir, dass du da bist und ich freue mich so sehr auf das Gespräch mit dir.
Ich danke dir für deine Zeit und ja, ich habe wirklich sehr lange auf diesen Moment gewartet. Und wir hatten ja immer wieder Verbindungen und wir haben uns immer wieder mal irgendwo kurz gesehen, aber ich wusste, es wird der Tag kommen, wo wir zusammensitzen und uns einfach austauschen und dieses Feld der Liebe gemeinsam stärken. Ja. Danke für deine Zeit.
Ich freue mich so und ich finde, hier ist jetzt wirklich Powerhouse-Talk. So. Also, wir haben vorhin schon gesagt, wir wollen hier wirklich tief reingehen heute und kein Smalltalk, sondern wirklich einfach, wie du gerade gesagt hast, das Feld der Liebe aufmachen und wirklich reden. Ja. Und ich würde gerne einmal mit dir in die Zukunft reisen und damit anfangen. Mhm. Und mir vorstellen, dass wir hier beide als Omis sitzen. Und wir sind beide, du bist, glaube ich, was bist du, 87er Jahrgang? 84er Jahrgang. Okay, und wir sitzen beide in 50 Jahren von heute. Das heißt, du bist
85.
Ich bin 83. Okay, ich bin 83. Und wir treffen uns als zwei Omis und stellen uns vor, wir sitzen hier zusammen und würden dieses Interview miteinander führen. Und ich würde dich fragen, Baha. Wie war dein Leben? Was willst du mir erzählen? Was hast du hier gemacht auf der Erde, in diesem Leben?
Ja. Ich würde wahrscheinlich erzählen, dass mein Leben ein riesengroßes Abenteuer war. Dass ich ganz viele Fehler gemacht habe. Dass ich mich ganz oft getäuscht habe. Dass ich immer wieder mal eine dunkle Nacht meiner Seele erlebt habe. Aber dass ich auch Momente hatte, wo ich Wunder erlebt habe. Wo ich gesehen habe, dass die Sterne so hell leuchten wie noch nie. Dass ich Menschen getroffen habe, die mich tief in meinem Herzen berührt haben. Und dass ich Gefallen daran gefunden habe, dass es diese Verbindung gibt zwischen zwei Welten. Das ist die dunkle Welt und das ist die lichtvolle Welt. Und ich glaube wirklich, dass jeder von uns als Seele hier ist, um diesen Tanz zwischen den Gegensätzen zu tanzen. Und dass das die wertvollste Erfahrung ist, die wir als Seele und Mensch machen können, dass wir keinen Widerstand haben gegenüber diesem Tanz zwischen den Gegensätzen und uns da hineinfallen lassen. Weil wie oft passiert es uns, und das ist mir immer wieder passiert, dass ich einen Widerstand geleistet habe gegenüber dem Leben. Und nicht nur gegenüber den dunklen Seiten des Lebens, sondern auch vor allem gegenüber Freude und Liebe, weil ich dachte, ich verdiene es nicht, ich bin nicht gut genug dafür. Und ich glaube, das wäre wirklich so mein Lebensziel, dass ich spüre, wenn ich rückblickend auf mein Leben das so alles mal sacken lasse, ich habe diesen Tanz echt gut getanzt. Ich habe alles in mich reingesaugt, ich habe mich in der Hingabe geübt gegenüber allem, was da ist in unserem Leben.
So schön. Ich finde, das ist gerade, ich habe so ein schönes Bild gerade auch im Kopf, weil ich finde, es ist so schön zu sagen, wirklich mit diesen beiden Gegensätzen zu tanzen, mit dem Lichtvollen und auch mit dem Dunklen. Und diesen einen Satz, den du gerade gesagt hast, ich finde das so wichtig, dass wir häufig ja wirklich diesen Widerstand leisten gegen das, was wir nicht wollen. Aber dass es so spannend ist, dass wir häufig Widerstand gegen das leisten, was wir eigentlich wollen.
Ja,
gegen absolut. Das Licht, gegen die Liebe, gegen die Freude, gegen die Begeisterung, gegen absolut. Die Neugierde, gegen den Mut. Wann gab es in deinem Leben einen Moment, wo du dagegen Widerstand geleistet hast? Wann hast du gegen dein Licht gekämpft? Wann hast du gegen deine Freude gekämpft?
Ja, sehr oft. Also da bin ich ganz ehrlich, sehr oft, wahrscheinlich bis zum heutigen Tag noch. Aber so am heftigsten war es damals, als ich mein Yoga-Studio hatte in der Schweiz und dachte, dass ich das perfekte Leben lebe. Dachte mir, hey, ich habe mir mein Wunschleben manifestiert. Ich habe den Mann an meiner Seite, den ich mir gewünscht hatte. Ich habe mein Yoga-Studio, ich habe meine Yoga-Klassen. Ich bin die Yoga-Lehrerin und so weiter. Und weißt du, ich wollte so sehr nach außen hin diese Person sein, die man anguckt und sich denkt, wow, die hat's geschnallt. Wow, die ist erleuchtet. Wow, die macht Yoga, Meditation, die ruht in sich. Die ist voll in der Freude, voll in der Liebe. Das wollte ich wirklich darstellen. Aber innerlich sah es komplett anders aus. Und weiß, ich hatte so viele Dinge gehört und ich bin ja sehr stark auch mit der Yoga-Tradition groß geworden in dem Sinne. Und ich wusste, es gibt so viele Strategien, so viele Dinge, die ich machen kann. Und ich muss mich auf das Licht fokussieren, ich muss mich auf die Liebe, auf Frieden, Freude fokussieren. Und je mehr ich das wollte, umso trauriger wurde ich innerlich. Und ich habe das nicht verstanden, Laura. Weil ich mir dachte, hey, ich bin doch Liebe, das lese ich doch überall, wieso spüre ich es nicht? Und in dem Moment hat sich Selbsthass in mir aktiviert, weil ein Teil in mir hat gesagt, hey, du bist ein Loser, schau mal, du kannst sogar das nicht. Die Leute da draußen, die Gurus, die Lehrer, deine Yoga-Lehrer sagen, du bist Liebe und du spürst es nicht, du musst ein Fehler sein. Das heißt, es hat eigentlich mein Selbsthass noch viel, viel mehr geschürt. Also ich habe sehr lange, war ich in diesem Zustand, dass ich das unterdrückt habe. Ich habe mir das schön geredet und jedes Mal, wenn ich zu den Yogastunden gefahren bin und ich kann mich so gut an diese Momente erinnern, ich saß in meinem Auto, ich bin da hingefahren, ich wusste, 30 Leute warten auf mich. Jeder würde sich denken, boah, freu dich doch, deine Kurse laufen. Aber ich habe so innerlich geweint, das hat mir so wehgetan, weil ich das Gefühl hatte, ich verfehle komplett mein Leben. Obwohl es das Leben ja war, das ich mir so sehr gewünscht hatte. Und ich habe mich so selbst verurteilt dafür. Es war die härteste Zeit in meinem Leben und ich habe mich damals runtergehungert auf 42 Kilo. Ich wollte nichts mehr essen. Ich wollte irgendwie verschwinden. Also ich hatte keinen anderen Ausweg. Ich hatte das Gefühl, ich habe mich selber in eine Sackgasse gebracht. Und wie soll ich jetzt der ganzen Situation entkommen? Ich habe einfach aufgehört zu essen. Ich habe fast nichts gegessen. Und also das Absurde ist ja, wir sind keine logischen Wesen. Wir können uns nicht logisch analysieren und verstehen. Und ich dachte wirklich, wenn ich sehr wenig esse, löse ich mich auf. Ich bin dann einfach nicht mehr da. Was natürlich nicht funktioniert. Ich wurde immer dünner. Meine Familie wollte mich eigentlich schon in die Klinik einweisen. Und ich weiß nicht, was mit mir passiert wäre, wenn mich das Universum, ich nenne es jetzt einfach mal Universum, das Leben nicht in die Knie gezwungen hätte. Und ich habe von einem Tag auf den anderen musste ich alles aufgeben. Ich musste. Es ist wirklich was passiert, was mir es unmöglich gemacht hat, in der Schweiz zu bleiben, mit diesem Mann zusammen zu bleiben, in diesem Yoga-Studio zu bleiben. Ich habe alles aufgegeben. Und es war die härteste Stunde, der härteste Tag meines Lebens, aber rückblickend der wichtigste Tag. Weil das Leben hat mir ein neues Leben geschenkt.
Das ist so spannend, was du gerade sagst, weil ich finde, dieser Moment, wenn alles zusammenbricht, ist so ein bisschen, als würde das Universum oder das Leben diese Maske runterziehen, ja, und sagen,
absolut,
du hast es bis jetzt nicht gecheckt. Ja. Ja. Und deswegen nehmen wir dir jetzt alles weg, ja, womit du versuchst, diese Maske aufrecht zu erhalten.
Genau
das. Weil es Zeit ist, dass du dahin guckst, warum. Also weil, was ich gerade so spannend fand, dass du meintest, dass diese Traurigkeit in dir immer, immer mehr geworden ist. Mhm. Würdest du sagen, dass die Herausforderung oder das, was du nicht gemacht hast, war, dass du in die dunkle Seite geguckt hast? Mhm. Also geguckt hast, wo kommt eigentlich der Schmerz her? Und das ist so ein bisschen, weil das kenne ich auch, dass man versucht, den Schmerz so überzulackieren, so überzupinseln, damit man es einfach nicht fühlen muss. Ja. Und der Schmerz geht aber ja nicht weg, sondern er sucht sich andere Wege.
Absolut.
Irgendwo kommt er rein, irgendwo wirst du es fühlen und irgendwo manifestiert er sich ja trotzdem. Das heißt, würdest du sagen, was du hättest anders machen können, um diesen Kollaps sozusagen zu vermeiden, wäre, dass du anstatt nur ins Licht zu gehen, auch hättest in die Dunkelheit gehen
müssen?
Absolut,
100% richtig. Okay. Was passiert ist damals? Ich wurde in mir extrem inkongruent. Mhm. Das heißt, es herrschte ein riesengroßer Konflikt zwischen meinen authentischen Teilen und meinen unauthentischen Teilen. Das heißt, ich war die ganze Zeit in diesem Spannungsfeld und ich habe diese riesengroße Kluft gespürt zwischen zwei Welten. Die lichtvolle Welt und die dunkle Welt. Und die dunkle Welt nenne ich manchmal auch unseren inneren Friedhof. Mhm. Das heißt, je mehr ich weggeguckt habe vom Friedhof, je mehr ich meine Dämonen versucht habe zu unterdrücken, umso stärker wurden sie. Je mehr ich in Richtung Licht geguckt habe, umso stärker, umso größer wurde mein innerer Friedhof. Und diese Kluft, diese innere Zerrissenheit, das war eigentlich das Schmerzvollste. Das heißt, diese Inkongruenz, zwei Kräfte, die in entgegengesetzte Richtungen ziehen. Weißt du, das ist, heute erlebe ich immer noch eine Kluft, weil ich glaube, wir Menschen, wir haben immer, wir setzen sehr hohe Standards an uns selbst. Und mein Ziel ist es, jeden Tag authentischer zu werden, jeden Tag verwundbarer zu werden, aber noch nicht so verwundbar, wie ich es morgen sein kann. Weil Ich glaube, wir sind als Seele hier in diesem menschlichen Körper, weil wir wissen, dass Ankommen nicht Teil des Plans ist. Dass wir die ganze Zeit in einem Prozess sind. Das heißt, heute bin ich nicht dort, wo ich gerne sein will. Das heißt, es gibt immer einen nächsten Schritt. Aber verglichen mit damals bin ich heute viel kongruenter in mir. Das heißt, ich bin auch viel offener und vor allem, und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, ehrlicher zu mir selbst. Ich lüge mich nicht mehr an. Ich konfrontiere mich mit meinen Dämonen. Und in dem Moment passiert Folgendes, dass die Angst vor der Angst fällt. Weil das ist unsere größte Angst. Nicht die Angst vor irgendetwas, sondern die Angst vor der Angst. Und wenn wir uns mit diesen Schattenteilen, mit den Dämonen konfrontieren, und da war mein größter Lehrmeister, war Jeffrey in diesem Fall, dann verlieren wir die Angst vor der Angst. Und dann macht uns die Angst keine Angst mehr. Und wir können diesen Dämonen ganz anders in die Augen blicken und merken vielleicht, hey, es ist so dämonisch, sind die gar nicht. Also da ist gar nicht so viel Furchteinflößendes. Und als ich damals Jeffrey wieder getroffen habe, wir haben uns ja zweimal getroffen im Leben, und ich hatte da diese Krise, ich hatte alles eben aufgegeben in der Schweiz, und dann hat Jeffrey zu mir gesagt, hey, du musst mal dich mit deinen Schatten beschäftigen. Weißt du, was in dem Moment passiert ist?
Kann ich mir vorstellen.
Mein spirituelles Ego ist nach oben geploppt und ich habe gesagt, was für Schatten, hallo?
Ich bin Licht. Ich war schon im Kloster, ich habe das und das gemacht.
So dieser spirituelle Hochmut. Ich glaube, das spirituelle Ego ist das gefährlichste Ego überhaupt. Und das kam so an die Oberfläche. Ich habe ihn wirklich fertig gemacht. Und dann aber habe ich gemerkt, hey, er hat so recht. Er hat so recht. Ich muss mich meiner ganzen Scheiße im Keller widmen, wenn ich aufhören will, mich selbst zu sabotieren. Und ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Botschaften auch in meiner Tätigkeit, in meiner Arbeit. Weil viele Menschen schieben mich ganz schnell in diese Esoterik, Liebe, Freude, Eierkuchen-Schublade. Da gehöre ich schon lange nicht mehr rein. Das Wichtigste heute ist wirklich, dass die Menschen sich bewusst machen, das Natürlichste, was ich sein kann, ist meine lichtvollste Version. Und wenn wir es schaffen, all diese Störfaktoren, all diese Störfrequenzen auszuschalten, dann treffen wir unser Licht auf Autopilot. Wir müssen es nicht mal suchen, wir müssen nicht irgendwas erhaschen, wir müssen dafür nicht kämpfen, es ist da. Wir müssen nur diese Störfaktoren.
Ja. Es gibt dieses schöne Zitat, ich glaube, es ist von Rumi, dass es darum geht, am Ende eigentlich nur all die Blockaden gegen die Liebe abzubauen, die wir in uns haben, weil es unser natürlicher Zustand ist, Liebe zu sein.
Ja.
Und dass das Problem ist, wenn wir die ganze Zeit nur in Richtung Liebe laufen, aber die ganze Zeit sozusagen die Blockaden weg ignorieren, laufen wir da immer wieder gegen. Ja. Und ich würde gerne einmal da tiefer reingehen, weil ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, was du vorhin gesagt hast, ist, du hast dich deiner Angst gestellt und die erste Angst, die du überkommen musstest, war die Angst vor der Angst. Und ich fühle da so mit dir, weil ich glaube, dass alle Menschen, die irgendwann mal in ihrem Leben wirklich verletzt worden sind, sich wirklich mal einsam gefühlt haben, wirklich mal an dem Punkt waren, wo man vielleicht gedacht hat, ich will nicht mehr leben, ich will hier nicht mehr sein, warum ist das alles so? Und dieser tiefe Schmerz, den wir empfinden, wenn wir das Gefühl haben, eigentlich sind wir hier nicht richtig. Und ich glaube, dass wir alle diesen Schmerz irgendwo kennen. Und ich glaube, es ist diese Angst, diesen Schmerz nochmal fühlen zu müssen. Und deswegen haben wir diese Angst vor diesem Schmerz, vor dieser Angst. Und ich glaube aber, the only way out is through, so. Yeah. Also der einzige Weg, um wirklich da rauszukommen, ist durchzugehen. Absolut. Deswegen, was würdest du sagen, wenn jetzt jemand gerade zuhört und sagt, ja, Baha, mir geht's genauso. Ich bin vielleicht gerade an diesem Punkt, ich habe keinen Bock mehr, überall zu lesen. Ich bin Liebe, ich bin Licht, aber ich fühl's nicht. Aber ich weiß nicht, wie komme ich da raus? Wie kann ich, was ist der erste Schritt, um mutig in die Angst zu gehen vor diesem Schmerz?
Ja. Ja. Also da gibt's ganz viele verschiedene Schritte und also wir haben, Jeffrey und ich haben ganz viele Transformationssysteme dafür kreiert. Und ich glaube, so das grundlegendste und intensivste Programm, das wir alle kollektiv haben, ist das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und das ist wirklich so ein Fokus unserer Arbeit, dass wir da ganz, ganz tief einsteigen und statt da jetzt mit Affirmationen dran zu gehen und zu sagen, ich bin gut genug, ich bin gut genug, dass wir uns wirklich mit diesem Gedanken konfrontieren, ich bin nicht gut genug. Und du kennst ja den buddhistischen Ansatz, ich bin auch ein Riesenfan davon, dass man eben in den Beobachtermodus geht, dass man sich von den Gedanken trennt, was sehr wichtig ist, aber was meiner Meinung nach ein Schritt ist, der viel, viel später kommt. Mhm. Das heißt, in erster Linie geht es darum, dass wir diesen Gedanken in Besitz nehmen. Das heißt, dass wir voll und ganz im Frieden damit sind, uns hinsetzen und sagen, ich bin nicht gut genug und das ist okay. Das ist eine der häufigsten Sätze, die ich immer wieder zu mir sage. Immer wieder. Also ich sage nicht so oft zu mir, ich bin gut genug. Ich sage sehr oft zu mir, ich bin nicht gut genug. Und das ist okay. Ich bin nicht gut genug. Und. Also im Frieden damit sein zu können, dass dieser Gedanke in unserem Kopf vorherrscht. Weil oft dämonisieren wir diesen Gedanken. Das heißt, wir schieben ihn sofort in irgendeine dunkle Schublade unseres Unterbewusstseins und dort wird er weiterhin stärker werden. Das heißt, der erste Schritt könnte sein, das zu akzeptieren. Und nicht gut genug könnte man auch ersetzen mit vielen anderen Dingen. Ich bin nicht weit genug, ich bin nicht entwickelt genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht klug genug, was auch immer. Also das ist so die Source, die Quelle von diesem Gefühl, nicht vollständig zu sein, nicht hierher zu gehören, ein Fehler im System zu sein. Der nächste Schritt könnte sein, dass man sich die Frage stellt, okay, was für ein Gefühl ist gekoppelt an diesen Gedanken? Weil Gedanken sind elektromagnetische Wellen, die gespeist werden von unserem emotionalen System. Und jetzt in meinem Fall ist es so, wenn ich diese schwachen Momente in meinem Alltag habe, wo dieser Gedanke kommt, ich bin nicht gut genug, dann reagiert immer mein Solarplexus.
Same hier.
Wirklich?
Ja, es wird richtig hart. Richtig, ja.
Ja. Genau das gleiche bei mir. Bei mir kocht es so richtig, es brennt und dann spricht sofort mein Magen. Und das ist das Thema vom Solarplexus und das haben wirklich viele Frauen, die eigene Macht und den eigenen Wirkungsbereich voll und ganz zu akzeptieren. Den eigenen Einfluss akzeptieren. Das ist so spannend. Weißt du, wir beide, wir nutzen ihn so bewusst, aber wir haben immer noch ein Thema damit. Mhm. Und ich glaube, das wird bis zum Ende meiner Lebzeit bleiben, weil immer wenn ich merke, mein Solarplexus reagiert, ist es für mich ein Stoppschild. Dass ich über eine ungesunde Grenze gehe. Das heißt, ich möchte eigentlich diese Blockade gar nicht komplett lösen, weil es schützt mich vor mir selbst. So, das heißt, der nächste Schritt wäre eben zu spüren, okay, wo spüre ich es? Was spüre ich? Und der Solarplexus ist in meinem Fall gekoppelt mit dem Gefühl von Selbsthass und Selbstsabotage und Selbstzerstörung. Ich habe das von klein auf gemacht. Immer wenn irgendetwas mich aus meiner Mitte gebracht hat, habe ich diese Energie gegen mich gewendet. Ich bin nicht raus und habe gewütet, habe geschrien, sondern die Energie ging gegen mich. Das heißt, ich habe einen selbstzerstörerischen Drang. Und den kann ich, wenn ich immer spüre, okay, der Solarplexus, der geht, den kann ich so ein bisschen, ja, eingrenzen und ich weiß, was ich dann tun muss, um da wieder runterzukommen. So, das heißt, man spürt in den Körper, das kann der Solarplexus sein. Viele Menschen haben das auch auf Höhe der Leber. Mhm. Da sind natürlich solche Energien gespeichert wie Frustration, Wut, Aggression. Und dann ist es wichtig, mit der Atmung zu arbeiten. Ich bin ein Riesenfan von Atemübungen. Also ich mache heute viel mehr Atemübungen als Yoga-Asanas und ich lenke meine Atemenergie dorthin. Das ist eigentlich super einfach, du atmest einfach dort hinein. Du entlädst die Energie mit der Ausatmung, weil häufig ist es so, dass an diesen Stellen des Körpers eingekapselte Energien sind. Die kann man hellsichtig auch wirklich sehen. Also es ist wie eine verkapselte Energie dort drin. Und die haben wir verkapselt, weil wir nicht die nötigen Ressourcen hatten, mit dieser Energie umzugehen. Das heißt, diese Verkapselung war ein Selbstschutz. So, wenn wir uns aber bewusst damit konfrontieren, mit Bewusstsein und Achtsamkeit dahingehen, einatmen, ausatmen, dann löst sich diese eingekapselte Energie. Und dann kann man sich vorstellen, dass das wie so eine angenehme Welle sich über den gesamten Körper ausbreitet. Und wir sind alle energetisch intelligente Wesen. Wir wissen ganz genau, wie wir mit Energie und Emotionen umgehen können. Das Problem ist hier oben. Wenn wir da den Intellekt einschalten, wenn wir da mit unserem Kopf reingehen wollen und mit unserem Kopf die Energie steuern wollen, das funktioniert nicht. Das heißt, Atmung, auch Bewegung, Tanz könnte extrem hilfreich sein oder jegliche Art von kreativer Arbeit, die dieser Energie, die da jetzt in Bewegung kommt, irgendwie Ausdruck verleiht. Das machst du auch durch deine Arbeit, durch deine Texte, durch deine Bücher. Dieses kreative Potenzial nach außen zu tragen, ist eine sehr wichtige Manifestationsstufe. Und darüber hinaus ist es dann langfristig wichtig, dass wir das als Training sehen. Das heißt, es wird nicht mit einem Mal gemacht, abgehakt sein. Das müssen wir immer wieder durchlaufen. Und es wird sich verändern. Es wird vielleicht auch wandern. Das heißt, es kann auch mal sein, dass du es am linken Knie spürst oder mal wo ganz anders spürst. Aber es wird mit jedem Mal wird es für dich leichter, diese Gefühle und Gedanken zu akzeptieren und mit diesen Gedanken da zu sein, mit ihnen Frieden zu schließen. So, und wo ist jetzt der Zusammenhang zur Angst? Die Angst haben wir nur, weil wir spüren und intuitiv wissen, da ist etwas in mir, das stärker ist als ich. Und mit ich meine ich vor allem das bewusste Ich, das Wach-Ich, das ja nicht mal 3% unseres Systems ausmacht. Und wir wissen alle intuitiv, fuck, ich habe so viel Energie in mir. Und wir haben Angst vor dieser Energie. Wir schützen uns vor dieser Energie. Aber am Ende des Tages fehlt uns die Energie wiederum, weil wir die ganze Zeit gegen uns selbst ankämpfen. Ich sage immer ganz gerne, der größte Feind in deinem Leben bist immer du. Wir stehen uns selbst im Wege. Und das ganze Energiesystem mit den Chakras, Aura, etc., das ist ja so mein Gebiet. Ich liebe es. Das ist so das Faszinierendste in meinem Leben überhaupt. Und ich habe wirklich herausgefunden, dass viele Menschen zwischen ihrem Kopf und dem Rest von ihrem System eine riesen dicke Mauer aufgebaut haben. Weil sie irgendwann gespürt haben, meistens so zwischen 0 bis 5 Jahre, boah, ich habe so viel Power, aber meinen Eltern passt es nicht. In der Schule darf ich es nicht rauslassen. Hier darf ich es nicht leben. Ich darf nicht so laut sein. Und dann bauen wir diese Mauer auf und wir restriktieren unser Energiesystem. Und wenn wir 40 Jahre alt sind und 40 Jahre das gemacht haben, dann ist die Mauer sehr, sehr dick. Und meistens nähern wir sie immer weiter und weiter. Und ein wichtiger Teil, und das kann jeder für sich auch sofort jetzt in diesem Moment machen, die Entscheidung treffen, ich lasse diese Mauer jetzt fallen. Egal, was passieren mag. Aber ein Leben mit unterdrückter Energie ist kein Leben, das lebenswert ist. Und ich habe das so lange in meinem Leben gemacht. Du hast es mit Sicherheit auch gemacht, Laura, dass wir das unterdrückt haben.
Sowas von.
Ja. Und das ist kein Leben, das wir leben wollen. Und wenn wir eben mit den 85 Jahren hier sitzen, dann wollen wir wirklich...
Ist die Mauer weg.
Genau, die ist komplett zerstört.
Ja. Okay, also erstmal Dankeschön. Da war so viel drin, wo ich jetzt gerne nochmal so reingehen würde. Das Erste ist genau das Thema Herz-Kopf, weil ich habe auch immer dieses Bild in mir, dass ich mir vorstelle, wie in so Schmerzmomenten wirklich so unser Sein wie vom Herz in den Kopf schießt. Und dann aber Carlo, also mein Sohn, hat so eine kleine Flasche, da kommt halt nur was raus, wenn du auf eine bestimmte Art und Weise trinkst, aber das Wasser kann nicht zurückfließen. Ah, weißt du, da ist innen drin so ein Verschluss. Ja. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, dass wir sowas zwischen unserem Herz und unserem Kopf haben. Weißt du, dass es hochfließt, aber es kann nicht mehr zurückfließen, außer du stellst dich auf den Kopf. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du musst quasi dein ganzes System wieder umdrehen, damit es wieder runterfließen kann, weil es kann nur in eine Richtung fließen.
Und
genau das, was du gerade gesagt hast, kann ich so bestätigen, weil ich glaube, so viele Menschen haben in diesen Schmerzmomenten, gehen sie in den vermeintlich sicheren Ort, in ihren Kopf, in ihren Verstand hoch und kommen nicht mehr runter, weil sie glauben, sie müssen den gleichen Weg wieder runtergehen, den sie hochgegangen sind, aber sie müssen sich auf den Kopf stellen, um wieder runtergehen zu können.
Mega, so ein geiles Bild.
Und das ist wirklich wie diese Trinkflasche von meinem Sohn. Das kann man sich wirklich so vorstellen. Und ich glaube, dass es halt genau der Weg ist und das ist ja genau die Arbeit, die du machst, die ich mache und deswegen ist es auch so wichtig. Ich habe gerade vor 2 Tagen eine Folge aufgenommen, wo ich auch nochmal so darauf eingegangen bin, wie wichtig es ist, dass wir anfangen, über Spiritualität zu sprechen. Mhm. Wie wichtig es ist, dass mehr Menschen in ihre Kraft kommen und sagen, ich stehe zu meiner Spiritualität. Dass Spiritualität das Normalste der Welt wird, dass wir da uns wieder erlauben, dass jeder Einzelne da wieder reingehen kann. Ja, ich gleichzeitig dass jeder Einzelne wirklich wieder in seine... sich erlaubt, in seine Göttlichkeit zurückzukommen, wie auch immer die aussieht. Und deswegen ist es so wichtig, was du machst, weil du halt die Systeme dafür auch bereitstellst, die Tools dafür bereitstellst, wie man da hinkommen kann. Ja. Und gerade dieser Weg, ich glaube, es gibt dieses schöne, ich glaube, es ist ein indianisches Sprichwort, so den längsten Weg, den wir alle gehen in unserem Leben, ist von unserem Kopf zurück zu unserem Herzen. Und das ist der Weg, den wir, jeder muss diesen Weg gehen. Und ich glaube, das war das, was du auch gerade meinst. Du kannst heute die Entscheidung treffen, diese Mauer niederzureißen. Absolut. Ist die Entscheidung von deinem Kopf, dich auf den Kopf zu stellen, dich umzudrehen und deine Energie wieder runterfließen zu lassen, beziehungsweise hochfließen zu lassen in dein Herz. Ja. Weil dann, das ist ja das Schöne in der Yoga-Praxis auch, wenn du den Handstand machst, dass dein Herz über den Kopf kommt.
Ja.
Und ich glaube, das ist, wo wir hinkommen müssen.
Absolut richtig.
Ja. Und deswegen, also ich bin ein Mega-Fan.
Danke,
ja. Dass ich einfach denke, ja, das ist so einfach der Weg, der vor uns allen liegt. Und ich würde gerne aber, also ich fasse einmal noch mal ganz kurz zusammen, was du gesagt hast, was wir tun können, um die Angst vor der Angst quasi zu akzeptieren. Also der erste Schritt ist, dass wir anfangen, im Englischen sagt man so schön, own it, also dass wir diesen Gedanken, ich bin nicht gut genug, ownen, dass wir einfach sagen, du kennst ja wahrscheinlich auch EFT tappen, ne? Da sagt man ja immer so schön, auch wenn ich denke, ich bin nicht gut genug, ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Also dass wir sagen, es ist, wie es ist, aber ich bin trotzdem okay. Es ist trotzdem in Ordnung. Ich bin ein Mensch und ich darf das denken.
Absolut.
Und dass wir eben aufhören, gegen diesen Gedanken zu kämpfen, sondern ihnen einfach sagen, ey, ich höre in erster Linie auf, gegen diesen Gedanken zu kämpfen, damit ich ihn angucken kann und dann damit arbeiten kann.
Genau.
Der zweite Schritt ist, dass wir in den Körper gehen und es fühlen, gucken, wo ist die Blockade und dann wirklich da reingehen.
Ja.
Und das dritte ist mit dem Atem reinatmen. Und ich würde gerne mit dir einmal noch über den Atem sprechen, weil da werde ich immer super excited. Weil ich glaube, dass unser Atem das stärkste Tool ist, was wir haben und gleichzeitig das meist unterschätzteste Tool. Also das, irgendwo habe ich mal gelesen, das fand ich so ein cooles Bild, wir können irgendwie 5 Tage überleben, ohne zu essen. Wir können 3 Tage überleben, ohne was zu trinken. Wir können so und so viele Tage überleben, ohne zu schlafen. Aber du kannst maximal 1 Minute überleben, ohne zu atmen.
Ja.
Und ich finde, das zeigt die Power von Atem.
Ja.
Dass wir sind Atem. Atem ist unser Leben. Es ist unsere Kraft. Und für mich war das eins der transformierendsten Dinge, zu lernen, richtig zu atmen. Weil solange ich so im Opfermodus war und in Angst bin, auch wenn ich heute in Angst bin, ich höre auf zu atmen.
Ja.
Ich halte meinen Atem an.
Ja.
Und dann geht natürlich meine komplette Energie weg.
Ja,
absolut. Also ich höre ja in dem Moment auf zu leben, wenn ich aufhöre zu atmen.
Ja, absolut.
Und ich würde so gerne mit dir einfach nochmal kurz über den Atem sprechen und von dir nochmal gerne so ein Power-Statement zum Atem hier einfangen.
Also
was bedeutet Atem für dich? Und hast du vielleicht noch 1-2 Übungen? Ich liebe zum Beispiel auch die Wechselatmung, um wirklich den emotionalen Kreislauf auch, also sozusagen mit dem Atem die Emotionen auch zu balancieren. Aber wo würdest du sagen, wie können wir den Atem noch nutzen? Wie können wir anfangen, wirklich mit dem Atem zu arbeiten? Und go for it.
Ja, mega. Also das ist wirklich eins meiner Lieblingsthemen. Also könnten wir jetzt noch stundenlang darüber reden. Weil, und weißt du, wenn du mir das vor ungefähr 12 Jahren gesagt hättest, Baha, du wirst irgendwann Atemübungen lieben, hätte ich gesagt, vergiss es.
Langweilig.
Ich will nicht atmen. Für mich war Atem immer lebendig sein. Ja. Und ein Teil in mir wollte von klein auf irgendwie nicht so richtig am Leben partizipieren. Ich wollte, das Leben passiert, aber ich wollte nie so richtig in den Strom des Lebens einsteigen. Und damals, es war in einer Yogalehrerausbildung, kam ein Yogalehrer zu mir und sagte, Bahar, du musst atmen. Ich habe gesagt, atmen? Mach ich doch. Ich atme doch. Und er so, nein, du schnaufst nur rum. Hat mich richtig fertig gemacht. Es war so richtig so roh, authentisch und ehrlicher Mann. Er hat gesagt, also morgen früh treffen wir uns 2 Stunden vor der Yoga-Lektion. Ich zeig dir, wie du atmest. Okay, wenn es sein muss. Und dann bin ich dahin und dann hat er sich erstmal so mein Atemmuster angeguckt und hat gesagt, dass ich total flach atme, dass ich gar nicht richtig in den Bauch atme, dass ich nicht den ganzen Atemkörper nutze. Und ich so, Atemkörper, was ist das? Habe ich noch nie gehört davon. Und das, ich hatte ja schon Yoga gemacht, das heißt, ich hatte schon sehr viel Körperbewusstsein meiner Meinung nach. Aber dann hat er mir eben diese Atemübung gezeigt. Pranayama-Techniken und hat gesagt, so, du musst jeden Tag eine halbe Stunde Atemübungen machen. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Gib mir ein starkes Warum, damit ich das mache. Ich mache das nicht, es ist so langweilig. Und dann hat er gesagt, nein, es gibt kein Warum. Du machst es einfach, weil ich es dir sage. Du wirst irgendwann an einen Punkt kommen, wo dein Energiesystem diese Energie, die du in dir hast, nicht mehr verdauen, nicht mehr verarbeiten kann. Deswegen musst du Pranayama machen. Und dann habe ich angefangen und so die ersten paar Wochen, mein Gott, das war so mühsam. Ich habe mich wirklich durchgequält. Und dann kam dieser Tag und ich kann mich echt sehr gut daran erinnern. Ich habe geatmet und es war wirklich, also ich finde da schlecht Worte dafür, aber es war wie so ein energetischer Orgasmus. Ich hatte das Gefühl, ich verschmelze mit der Galaxie, mit dem Universum, mit den Sternen, mit der Erde unter mir. Ich hatte das Gefühl, meine Sinne schärfen sich. Ich ging auf einmal komplett rein in das Leben. Und ich hab nicht nur meinen Körper geatmet, ich hatte das Gefühl, ich werde beatmet vom Leben, vom Universum. Und da ist so ein Hauch des Lebens, das mich zu Leben erweckt. Und danach, was um mich geschehen? Ich habe dann nur noch Pranayamas gemacht, also fast nur noch. Bis heute hat sich das gehalten. Klar, meine Pranayama-Technik hat sich erweitert und heute ist es so, dass ich die Atemtechniken darauf ausrichte, die Atempause immer länger zu machen. Weil das ist eigentlich the place where magic happens. Das heißt, wenn du so tief und so voll geatmet hast für Atemzüge, dann kommst du in so einen Zustand von, ich bin absolut befriedigt energetisch. Die Chakras laufen auf Autopilot, alles läuft und du kannst einfach mal kurz Pause machen mit dem Atmen. Weil was da passiert, ist, dass unser Reptiliengehirn auch Pause macht. Das heißt, es fährt alles runter für einen Moment und du kannst dann in diesem Moment, und das mache ich dann immer ganz gerne, diese Verbindungsstraße aufbauen zum Höheren Selbst. Das heißt, es ist einfach Funkstille. Es ist ruhig und das sind so die Momente in meinem Alltag, wo ich die klarsten Impulse bekomme, die stärksten Visionen bekomme in dieser Atempause. Und das sind auch die Momente, wo ich das Gefühl habe, weil es passiert immer wieder, dass wir durch den Tag hindurch oder durch unser Leben hindurch so Teile von uns abgeben. Also auch wenn jemand sagt, hey, keine Ahnung, die Schuhe sehen hässlich aus an dir, aber du hast so voller Liebe die Schuhe gekauft, es tut irgendwie weh und du spaltest irgendeinen kleinen Teil von dir ab in dem Moment. Es ist eigentlich gar nicht so ein Drama, aber es passiert. Und in diesen Atempausen oder auch während diesen Atemübungen gelangen so alle Sehaspekte zurück zu einem, die vielleicht irgendwo mal verloren gegangen sind. Das heißt, du wirst komplett, du wirst vollständig. Also wenn irgendjemand hier zuhört oder zuschaut, und noch nie so wirklich Atemübungen gemacht hat, dann wirklich, das ist the game changer überhaupt. Ja. Und ich finde es so schön, dass du das auch angesprochen hast. Auch in deinem Leben war es ja so wichtig. In meinem Leben ist es bis heute immer noch so wichtig. Und man muss gar nicht so fancy stuff machen. Weil diese Yoga-Atemtechnik, die können zum Teil sehr kompliziert sein. Ja. Das braucht man einfach überhaupt nicht. Und die erste Atemübung, die ich gelernt habe und mit der ich sehr lange gearbeitet habe, monatelang, war die Bauchatmung. Mhm. Einfach auf den Rücken legen, in den Bauch atmen, versuchen den Brustkorb möglichst ruhig zu halten, den Atem kommen zu lassen. Und was bei Pranayama das Wichtigste ist, ist die Ausatmung. Mhm. Über die Einatmung kümmerst du dich erstmal gar nicht. Die passiert ganz automatisch. Also du atmest aus, 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 bis nicht mehr ausgeht. Und dann lässt du den Einatmen kommen. Ausatmen. Und die größte Challenge ist ja loslassen für uns alle, immer wieder. Und das trainieren wir durch die tiefe, vollständige Ausatmung immer wieder und immer wieder.
Superschön. Also danke, dass du da auch nochmal gerade so reingegangen bist, weil das ist für mich gerade so ein Thema, wo es mir so ein Herzensanliegen ist, das einfach mit den Menschen zu teilen, weil das Tool ist, das hast du immer dabei. Da brauchst du keinen Lehrer für. Alles, was du brauchst, ist dich, deinen Körper und du atmest. Ja. Und in dem Moment, wo wir ja atmen, also auch für alle, um es mal sozusagen nicht spirituell auszudrücken, was ja auch biochemisch einfach passiert in dem Körper, ist, dass du deinem Körper signalisierst, du kannst aus dem Fight-Flight-Modus raus. Absolut. Es ist alles gut, du bist sicher, absolut, du kannst entspannen. Mhm. Und wir treffen unser Higher Self halt in der Entspannung und nicht im Kriegsmodus. So. Und deswegen ist es so wichtig, was du gesagt hast. Und für mich Also ein Bild, was ich gerade bekommen habe, als du erzählt hast, war bei der Geburt von meinem Sohn. Ich habe mich mit Hypnobirthing vorbereitet und wo es ja auch ganz viel um Atmung geht und wo ich auch nochmal gemerkt habe, wie bewusst man da den Atem halt auch einsetzen kann bei der Geburt und wie dein Atem, das ist ja alles, was du hast in dem Moment, so. Du musst dich ja vollkommen hingeben, aber ich habe mich so an meinen Atem festgehalten im Sinne von, das war einfach mein Rhythmus, in den ich dann reingegangen bin und in diesen Bauch reinzuatmen, in den Schmerz reinzuatmen und das ist für mich so dieses ultimative Bild, finde ich, von einer Geburt und diesen, also es ist ja einfach ein Schmerz, den kann man ja nicht beschreiben, aber nicht in einem negativen Sinne, sondern es ist einfach ein Gefühl, dass sich halt, dass etwas in dir geboren wird. Ja, so. Ja, und ich finde, dieses Bild auch zu nutzen, auch wenn man jetzt nicht schwanger ist oder kein Baby gebärt, aber einfach diese Projekte, die wir auch haben, vor denen wir dann Angst haben, manchmal die auf die Welt zu bringen und einfach in diese Angst reinzuatmen und plötzlich entwickelt das diesen Fluss und das ist so, das war für mich nochmal so der Moment, wo ich dachte, okay, Atem.
Ja, das ist die Magie der Atmung. Ja. Und weißt du, was auch ganz spannend ist, das kann man auch sehr schön beobachten, wenn man die Vitalhülle oder die Aura liest von Menschen, ist, dass Menschen, die regelmäßig Atemtechniken machen, die haben eine sehr starke Vitalhülle. Mhm. Und das ist die allererste Schicht um den Körper herum. Und die kann mehrere Zentimeter dick sein. Und bei Menschen, die viel Pranayama machen, die viel auch sich mit der Atmung auseinander, ist die sehr, sehr dick. Mhm. Und wir wollen alle eine dicke Vitalhülle haben. Weil die schützt uns auch vor negativen, toxischen Umwelteinflüssen, die hält unsere Aura zusammen, stabilisiert unsere Mitte und generiert auch durch den Tag hindurch immer wieder Energie für unsere Aura. Also es ist, ja, ich glaube, Sie haben es verstanden.
Ja. Das ist wichtig, Leute. Ich würde gerne noch über ein Thema mit dir sprechen. Du hast es gerade schon berührt, und zwar das ganze Thema Aura und Energiefeld sehen können. Und du bist hellsichtig geboren. Das heißt, du bist auf die Welt gekommen und kannst die Aura von Menschen sehen. Für alle, die das gerne lernen möchten oder die gerne da, macht es überhaupt Sinn, dass alle Menschen Aura sehen können? Mhm. Was haben wir für einen Vorteil davon, wenn wir die Aura sehen können? Magst du da noch mal kurz ein bisschen drüber sprechen? Vielleicht für alle, wir fangen mal ganz vorne an. Was ist die Aura? Ja. Welche Schichten hat die Aura?
Also ich gehe sehr gerne auf die Basics ein. Also ich finde es auch toll, dass du da diese Frage stellst. Und das ist auch ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Jeder von uns wird hellsichtig geboren. Also ich glaube nicht daran, dass ich ein außergewöhnliches Talent bin. Und das sage ich immer wieder. Ich bin kein besonders talentiertes Medium oder ich bin nicht besonders außergewöhnlich hellsichtig. Ich hatte einfach nur viel Glück. Viel Glück in dem Sinne, dass ich eine Großmutter hatte, die ihre Hellsichtigkeit über ihr Leben hinweg nicht verloren hat. Und damals, als meine Mom für mich schwanger war, sie wusste selbst noch gar nicht, dass sie schwanger ist. Es gab schon zwei Mädels und ein drittes Kind war einfach nicht machbar, finanziell nicht machbar. Und dann wurde meine Mom schwanger, sie selber wusste nichts davon. Meine Oma ging zu meiner Mom und sagte, also meine Tochter, du bist schwanger, weil sie hat's gesehen. Und das Kind in deinem Bauch, das ist meine Tochter. Ich werde aus der Türkei nach Deutschland ziehen. Ich werde für dieses Kind sorgen. Du kannst weiterhin arbeiten. Du bringst dieses Kind auf die Welt. Also eigentlich hat mir meine Oma mein Leben gerettet. Ja. Und klar, dann konnte meine Mom nicht anders. Und spannende Anekdote ist noch, jeder hat gesagt, die Ärzte haben gesagt, es wird ein Junge. Meine Oma war die Einzige, die gesagt hat, nein, es wird meine Tochter. Das wird die Bar. Das wird kein Junge. Niemand hat ihr geglaubt und dann von dem bin ich geboren und ich war natürlich ein Mädchen und alle waren enttäuscht, mein Dad war enttäuscht und die Einzige, die sich richtig gefreut hat, war meine Oma. Und das Spannende ist wirklich, ich sehe ihr so ähnlich. Also optisch, auch von meinem Charakter her, es ist wirklich eins zu eins, es könnte wirklich meine Mom sein. Und sie hat mich dann aufgezogen und sie hat mir diese Welt gezeigt. Und ihr Mann und ihr Sohn sind sehr, sehr früh verstorben. Ihr Sohn ist mit 20 bei einem Autounfall verstorben. Und ihr Mann ist, ich glaube, da war er 35, mein Großvater, ist im Meer ertrunken. Also ganz schlimm. Und sie hat aber immer Kontakt zu ihnen. Und ich habe sie gesehen als kleines Kind. Ich habe gesehen, wie mein Großvater Nacht für Nacht kam und sie einfach ihr Gespräch hat. Und das war für mich normal. Also es war einfach für mich normal. Und meine Großmutter hat immer gesagt, diese Welten sind eine Welt. Sie sind nicht getrennt. Dein Großvater lebt mit uns nicht, aber er lebt auf einer anderen Ebene. Und weißt du, wenn du damit aufwächst, mit 3, 4 Jahren, da jemanden an deiner Seite hast, der dir diese Welt zeigt, das ist für dich nicht komisch. Und wenn ich jetzt darüber spreche, ist es so, wie wenn ich über, keine Ahnung, über Kochen spreche. Es ist für mich nicht was Abnormales. Und das Spannende ist ja, und den Beweis hatte ich immer wieder und so viele Menschen, die davon auch erzählen, jedes Kind ist verbunden mit dieser Welt. Das Problem ist nicht, jedes Kind hat so viel Glück wie ich und eine Oma, die einen darin bestärkt. Und mit, sie hat ja mit mir gespielt, sie hat es trainiert. Das heißt, diese Hellsinne, so nennt man diese Sinne, die auch die Kommunikation herstellen zur feinstofflichen Welt. Ich habe die trainiert von klein auf. Deswegen habe ich mir das nicht abgewöhnt, nicht abtrainiert. Und meine Eltern waren ziemlich lustig damals. Die wussten, okay, die Oma ist da, die kümmert sich drum. Das Kind sieht komische Sachen oder weiß, was wir gerade denken oder so. Oder sie haben mich zum Teil auch nachts gespürt, weil ich habe es geliebt, astral zu wandern. Also das war auch so etwas. Und dann hatte meine Mom das Gefühl, hey, die Baha liegt bei mir, aber eigentlich wäre ich nicht da und so. Also lustige Sachen. Und dann irgendwann ist meine Oma verstorben und das war für mich schlimm. Weil es ist, wäre die einzige Person, die mich verstanden hat. Und meine Eltern mussten sich jetzt mit mir beschäftigen. Und das war eine riesengroße Herausforderung. Also es war eine riesengroße Krise. Und mein Dad kam dann so ein bisschen, hat sich da eingemischt, hat gesagt, so, das Kind müssen wir irgendwie erden, das müssen wir menschlich machen, damit ich überhaupt überleben kann. Und das war auch sehr, sehr wichtig. Also ich bin da sehr dankbar. Und ich habe dann halt auch alles ganz normale schulische Laufbahn hinter mich, Abitur, BWL studiert, weißt du, damit ich mich wirklich gut erde. Jura oder BWL, dann habe ich mich für BWL entschieden. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf komme. Ah, genau, jetzt weiß ich es wieder. Ja, ich bin der Überzeugung und ich glaube daran und ich weiß es sogar, jeder von uns hat diese Fähigkeiten. Nur die meisten haben sich das abtrainiert, weil es einfach keinen Platz in unserer Gesellschaft, in unserem Leben. So, und jeder von uns, egal ob wir das bewusst wahrnehmen oder nicht, arbeitet mit Energie. Du bist die ganze Zeit dabei, Energie abzuscannen. Du machst es einfach vielleicht im Moment nicht bewusst, aber wir kennen alle die Situation, wie zum Beispiel, dass wir in einen Raum kommen und wir spüren, irgendwas ist da komisch. Ja. Oder dass wir jemanden treffen und wir wissen auf einmal Dinge über ihn, die wir eigentlich gar nicht wissen können. Wir wissen auf einmal, wie die Tochter heißt oder dass der Mann schon mal geschieden war. Wir wissen diese Dinge, das ist Hellwissen. Oder wir stehen irgendwie an der Kasse, hinter uns steht jemand und wir haben so dieses Gefühl, boah. Das ist so ein Frequency Dismatch. Das heißt, da beißt sich irgendeine Energie. Das sind Momente, wo wir mit Energie kommunizieren und wir machen das permanent. Und die Tools und Techniken, die Jeffrey und ich vor allem im Rahmen der New Spirit Ausbildung entwickelt haben, die dienen dazu, dass wir diese Teile, die uns einreden wollen, dass wir nicht mit Energie kommunizieren, dass wir die stumm schalten können, wenn wir das wollen. Und mit gezielten Techniken, auch wie wir gucken, wie wir unsere Energie fokussieren, können wir diese Energie auch lesen. Ich habe bis zum heutigen Tag tausende von Menschen ausgebildet und ich habe noch keinen getroffen, der die Energie nicht sehen konnte. Wirklich nicht. Also es ist für mich der Beweis, dass wir das haben. Es macht halt für die wenigsten von uns macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen, weil wir den Sinn dahinter nicht sehen. Aber wenn wir dieses Feingefühl dafür entwickeln, dass wir die ganze Zeit mit Energie kommunizieren, dann müssen wir nicht mehr so hart arbeiten, weil unsere Energie arbeitet dann für uns. Und du bist für mich das perfekte Beispiel dafür. Das, was du über die Jahre hinweg aufgebaut hast, steckt ganz viel Arbeit dahinter, das weiß ich, ganz viel Teamwork, aber vor allem ganz viel Energie, die du reingesteckt hast. Und zwar nicht erst, als du erfolgreich wurdest, sondern von der ersten Sekunde an. Du hast deine Energie für dich arbeiten lassen. Und ich glaube, das ist der Punkt, den viele verpassen. Weil wir eben da drin sind, weil wir daran denken, ah ja, ich muss einen Businessplan machen, ich muss das machen. Ich habe mich nie hingesetzt und dachte mir, ich werde jetzt spiritueller Coach oder so. Das habe ich nicht, aber ich habe meine Energie rausgeschickt. Und oftmals halten wir unsere Energie zurück und das ist das größte Thema, mit dem die Menschen immer wieder zu mir kommen, Baha, ich will mich schützen, wie soll ich mich schützen? Fuck off, du musst dich nicht schützen, lass deine Energie raus. Das ist viel, viel wichtiger. Es gibt nichts, wovor wir uns draußen schützen müssen, solange wir unsere Energie rausfließen lassen. Ja. Es gibt eine Instanz, vor der du dich schützen solltest, und das bist du selbst. Weil wir sind unser größter Feind. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist so wichtig, weil manchmal kapseln wir uns so sehr von unserer Außenwelt ab. Wir halten unsere Energie zurück und diese zurückgehaltene Energie vergiftet uns innerlich. Ja. Wir sind hier, weil wir Energie streuen müssen. Und ich sage ganz bewusst müssen, weil ich glaube, dass wir keine andere Option haben. Die Welt braucht unsere Energie. Und dafür müssen wir nicht spirituell entwickelt sein, dafür müssen wir kein Yoga machen, dafür müssen wir wahrscheinlich auch keine Atemübungen machen. Es reicht einzig und allein, dass du dir bewusst wirst, ich habe einen Einfluss auf diese Welt. Und es wäre fatal, das zurückzuhalten. Ich darf meine Energie nicht zurückhalten, die Welt braucht meine Energie. Und ich bin für jede einzelne Frau, für jeden einzelnen Mann so dankbar, der die Angst einfach hinter sich lässt und es trotzdem tut.
Ja, so schön. Mhm. Da waren jetzt wieder so viele Sachen. Gib mir kurz eine Sekunde. Ich fange erstmal an bei dem einen Punkt zum Ende hin. Also ich glaube, da sind wir absolut auf der gleichen Mission auf der Welt, weil ich auch glaube, dass für mich war, das war vor 2 Monaten hatte ich so diesen Klick in mir, wo ich dachte, all die Probleme, die wir auf dieser Welt haben, es braucht in erster Linie eine spirituelle Lösung. Es braucht keine politische, das kommt alles ganz von selbst. Irgendwelche Gesetze, die dann Dinge regulieren, aber es braucht erstmal das Bewusstsein auf einer anderen Ebene, dass überhaupt neue Gesetze und Dinge, wenn man dann überhaupt noch Gesetze braucht, erlassen kann. Und deswegen bin ich so zu 1000% bei dir, dass ich glaube, das, wo wir jetzt sind, wir brauchen diesen Shift. Wir brauchen diesen Shift, was ich vorhin noch meinte, alle müssen in ihre Spiritualität kommen, beziehungsweise müssen anfangen, für sich in diese Energie zu kommen. Und was du gerade gesagt hast, wie das bei mir war, ich will da auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil das war tatsächlich so für mich den größten Shift, den ich in meinem Leben hatte, war von diesem Mangel- und Opferdenken reinzukommen in dieses Fülle-Denken und plötzlich durch, vor allen Dingen auch bei mir war es sehr viel auch Vergebungsarbeit, durch meine Ängste zu gehen, all diese Sachen, wo ich plötzlich meine Energie wieder zu mir zurückbekommen habe und plötzlich wie so ein Powerhouse halt wirklich war an Energie, die ich plötzlich zur Verfügung hatte, um Dinge manifestieren zu können, um Dinge machen zu können. Und unsere Energie ist einfach unsere wertvollste Währung. Es ist so. Das ist, du zahlst mit deiner Energie in deine Lebensbank ein. Das ist einfach so. Und das, was du einzahlen kannst, das bekommst du zurück. Und die meisten Menschen verlieren einfach ihre Energie, weil sie im Mangel sind, weil sie wütend sind, weil sie in Angst sind und weil sie, was du ganz am Anfang auch gesagt hast, ihre Energie sozusagen nicht dahin lenken, wo sie haben wollen, sondern die ganze Zeit irgendwelchen anderen Menschen geben, die schuld sind an irgendwas in ihrem Leben oder whatever und du die ganze Zeit deine Energie, ich habe ganz kurze Anekdote noch, als wir mit dem Zug hier hingefahren sind, da war eine Stimmung in dem Zug. Also der ICE wurde ausgetauscht, es gab ein Ungewitter, Zug musste ausgetauscht werden, Zug war vollkommen überfüllt. Die Laune von diesen Menschen in diesem Zug war wirklich unterirdisch. Da war eine Energie in diesem Zug, wo ich wirklich dachte, und wo ich einfach dachte, okay, ihr alle hier sitzt jetzt gerade in diesem ICE 4 Stunden von Berlin nach München und seid alle schlecht drauf und lasst eure Energie gerade in die Deutsche Bahn fließen und regt euch darüber auf, anstatt eure Energie jetzt in diesen 4 Stunden zu nutzen, um was Geiles in eurem Leben zu erschaffen. Und das sind diese kleinen Momente in unserem Leben, wo wir Energie rausgeben, weil wir uns über irgendwas aufregen, anstatt sich darüber bewusst zu sein, ey, ganz ehrlich, was ich gerade mit meiner Energie mache, wo ich die gerade hingebe, ist so kontraproduktiv. Und es ist so, als würde ich dir 100 Euro geben und du würdest es zerreißen und dich darüber aufregen.
Das absolute Strange ist, ich weiß nicht, ob du schon mal beobachtet hast, es gibt Leute, die, wenn sie sich aufregen, das gefällt ihnen.
Ja, klar, geil. Ja, natürlich, absolut.
Es gibt ihnen so viel Energie zurück und das hat so viel Suchtpotenzial. Ja. Also Probleme, sich über andere aufregen, sich über nicht beeinflussbare Faktoren aufzuregen, das ist die größte Sucht unserer Menschheit. Ja. Und ich glaube, da darf jeder auch selbst reflektierend und ehrlich zu sich selbst sein und sich fragen, okay, habe ich einen versteckten Vorteil daraus, wenn ich mich jetzt gerade über die Deutsche Bahn aufrege? Ja. Und die meisten fühlen sich so unlebendig, dass sie diesen Energy-Shot brauchen, um sich mal kurz lebendig zu fühlen. Ja. Und das ist das Absurde auch, dass man in der Aura dann sehen kann, wenn sich Menschen aufregen, die Aura dehnt sich erstmal aus. Ja. Bevor dann...
Kollaps.
Genau. Ja. Danach kollabiert die Energie wieder komplett. Und ja.
Und ich glaube auch, was halt spannend daran ist, in dem Moment, du musst dich halt nicht mit dir beschäftigen. In dem Moment, wo ich immer nach außen zeige... Genau. Aber es gibt ja dieses schöne Bild, wenn du so machst, die anderen drei Finger zeigen zu dir zurück. Ich würde gerne noch über ein Thema sprechen und ich habe schon gelesen, dein neues Buch, du wurdest in den Stern geschrieben und es ist so ein wunderschönes Buch, wo du, ich finde, einfach ganz, einfach, also gefühlt wirklich aus deinem Herzen geschrieben hast, hatte ich jetzt das Gefühl, als ich es gelesen habe, dass es war sehr, es war irgendwie eine andere Sprache von dir, fand ich so ein bisschen. Es war sehr weg von irgendwie, ich erkläre euch jetzt, wie alles funktioniert, so wie es ja manchmal in Büchern ist, sondern wirklich, du hast einfach deine Geschichte erzählt, deine Erfahrungen erzählt. Und ein Kapitel hat mich selber besonders berührt, weil es einfach auch für mich ein Lebensthema ist und das Thema Einsamkeit, worüber du auch schreibst in deinem Buch.
Ja.
Und ich würde da gerne einfach nochmal drüber sprechen, über das Thema Einsamkeit. Wann in deinem Leben hast du dich einsam gefühlt? Fühlst du dich heute noch manchmal einsam? Und müssen wir überhaupt was gegen Einsamkeit machen? Oder ist es auch total okay, diese Einsamkeit zu fühlen? Dient sie uns vielleicht auch für irgendwas? Und ja, da würde ich gerne einmal deine Gedanken zu
hören. Ja, sehr, sehr gerne. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, meine Großmutter hat immer zu mir gesagt, meine Tochter, du kannst das ganze Universum bereisen. Du wirst keinen Menschen treffen, der einsamer ist als ich. Sie hat immer gesagt, ich bin die einsamste Person auf dieser Erde. Und die einzigen Momente, wo sie sich nicht einsam gefühlt hat, waren die Momente mit mir. Weil sie das Gefühl hatte, da ist jemand da, und sie versteht mich irgendwie. Und man muss sich natürlich auch so ein bisschen den Kontext anschauen. Sie ist damals in einem Dorf geboren worden und sie war ein sehr aufgewecktes Mädchen. Sie hat diese Dinge von klein auf gesehen und es wurde die ganze Zeit über unterdrückt. Sie durfte sich nicht ausbilden lassen. Sie musste arbeiten. Die Jungs gingen zur Schule, sie aber nicht. Also sie hat wirklich ihr Leben lang Unterdrückung erlebt, hat so viele Schicksalsschläge erlitten und sie war für mich das perfekte Beispiel dafür, egal wie dunkel diese Nacht ist, wenn man tief verbunden ist mit irgendeiner Essenz, dann sieht man immer irgendwo das Licht. Und das hat sie mir vorgelebt. Und gleichzeitig habe ich auch in ihr jemanden gesehen, der so einsam sein kann, aber gleichzeitig so liebevoll. Wenn meine Großmutter und ich in die Stadt gegangen sind, das haben wir oft gemacht, wir haben einfach in die Hand genommen, sind einfach in die Stadt gelaufen und meine Großmutter, die konnte kein Deutsch. Aber was sie immer gemacht hat, und ich weiß bis zum heutigen Tage nicht, wie sie es gemacht hat, sie hatte immer Gespräche mit irgendwelchen wildfremden Leuten auf der Straße. Und ich weiß nicht, wie sie mit denen kommuniziert, aber ich weiß, ich kann mich daran erinnern, wir standen da rum, hat sie einfach, also die Leute, ich weiß nicht. Und wir waren dann stundenlang in der Stadt und sie war aber trotzdem einsam. Aber sie hat ihr Herz nicht verschlossen gegenüber anderen Menschen. Und also ich glaube, manchmal sehen wir Einsamkeit als eine Art von Barriere und Selbstschutz und wir verschließen unser Herz. Und ich glaube, dann wird Einsamkeit giftig für uns. Aber wir können Einsamkeit als Tool dafür nutzen, um noch ein Stück näher an unsere Essenz zu kommen, weil ich glaube, die Verbindung zu unserer Essenz, das, was uns in unserem Tiefsten ausmacht, das können wir nur alleine erleben. Das können wir nur erleben, wenn wir einsam sind, wenn wir bei uns sind. Das ist das größte Geschenk hinter Einsamkeit. Die Einsamkeit, die ich gespürt habe von klein auf und die ich bis heute spüre, ist für mich wie eine Art von spirituelles Erbgut. Es erinnert mich daran, dass ich verbunden bin mit einer Welt, die nicht von hier ist. Dass ich verbunden bin mit einer Ebene, die wir mit unseren menschlichen Paradigmen nicht beschreiben können. Und das gilt für jeden von uns. Ich glaube, dass wir alle in uns eine Sehnsucht nach einem Ort in uns tragen, der auf der Erde nicht geschrieben wurde, aber in den Sternen geschrieben wurde. Dass es diese Brücke gibt und dass, wenn wir diese Sehnsucht gezielt lieben und akzeptieren lernen, dass wir das Gute aus unserer Welt hierher bringen können. Das machst du, Das versuche ich jeden Tag noch besser zu machen. Und ich glaube, wir haben alle das Potenzial, dass wir diese Sehnsucht in Kraft verwandeln können. Und diese Momente, in denen wir uns einsam fühlen, wo wir uns vielleicht auch klein fühlen, unbedeutend fühlen, die haben so viele Geschenke in sich, wenn wir damit das akzeptieren und unseren Frieden damit schließen. Also das ist so
schön.
Es ist ein Lebensthema von mir. Und ich glaube, ich möchte heute meine Einsamkeit nicht mehr verlieren, weil sie hat mir so viel gezeigt. Sie hat mich vor allem auch zu dem Menschen heute gemacht, der ich bin. Und manchmal, weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht, Laura, aber in unserer modernen Welt fehlt manchmal Tiefgang, Tiefe. Weißt du, ich möchte mit Menschen zusammensitzen, ich möchte solche tiefen Momente wie mit dir jetzt erleben. Manchmal ist alles so oberflächlich und wir wollen da nicht hingucken. Und das macht mich schon traurig, weil ich glaube, dass nur wenn wir tief tauchen, wir auch diese Diamanten, diese unberührten Teile in uns finden, die diese Welt heilen können. Und ich glaube, das ist auch Teil unserer Mission, dass wir die Menschen dazu ermutigen, tief zu tauchen und keine Angst zu haben, dort verloren zu gehen. Weil ich glaube, das geht nicht. Unsere Sterne leuchten immer für uns.
So schön. Dann noch eine kurze Geschichte zu dem Thema Alleinsein. Das war für mich auch ich hatte bei einer Energieheilungssession und bin da auch hingegangen mit dem Thema Einsamkeit und Alleinsein, weil das auch in meinem Leben immer so krass war, dieses Gefühl, das immer wieder kommt, ich bin allein.
Ja.
Und dann war ich bei dieser Energiesession und danach bei einer ganz tollen Energieheilerin und danach meinte sie zu mir, dass sie die Info reinbekommen hat, dass ich mein Alleinsein uminterpretieren darf im All-Eins-Sein. Und das war in dem Moment, das ist so in mein Herz reingegangen. Und das, wie du es gerade beschrieben hast, dieser Moment, wenn du in diese Einsamkeit reingehst und in diesem Alleinsein bist, dass du in diesem Alleinsein eigentlich mit allem eins bist. Und das war für mich so, seitdem bin ich so glücklich mit dem Alleinsein, weil ich mir einfach denke, ja, es ist im All-Eins-Sein und deswegen gehe ich da auch gerne hin.
So
das
schön.
Ist total okay,
so
weil schön. Da ist eigentlich alles verbunden, weil wir in dieser Einsamkeit uns finden. Und zwar unser wahres Ich in der Stille.
Schön. So schön, ja. So schön. Also dieses Gefühl von Einsamkeit, ich glaube, das hat jeder von uns und das ist so die Kehrseite, die Schattenseite vom freien Willen.
Ja.
Weil, vielleicht wird es jetzt ein bisschen spooky, aber das Universum, alles ist irgendwo bevölkert und wir Menschen sind nicht die einzigen Wesen hier in diesem Universum. Aber wir sind Wesen mit einem freien Willen und das ist sehr selten. Und die Kehrseite vom freien Willen ist, dass wir uns getrennt fühlen. Dass wir das Gefühl haben, it's just about me. Das ist mein Business, hat nichts mit deinem Business zu tun. Das heißt, das Alleinsein, die Einsamkeit, wenn wir die vollkommen und ganz akzeptieren, tauchen wir, so wie du es eben auch gesagt hast, in dieses Kollektiv hinein.
Ja.
Weißt du, das ist auch so ein spannendes Thema mit dem freien Willen. Und ich komme immer mehr und mehr an den Punkt, dass ich glaube, dass es ihn gar nicht gibt. Dass es ihn gar nicht gibt. Dass es vielleicht irgendwo so eine Masche ist von unserem Intellekt. Und wenn wir diese Herausforderung meistern und vielleicht auch so unseren Wunsch nach einem freien Willen loslassen, dass vielleicht dann das Wunder der Heilung auf der Erde geschieht. Weil für viele, viele Wesen stellt sich gar nicht die Frage, soll ich mich so entscheiden oder so. Sie entscheiden sich aus ihrer tiefen Essenz heraus für das Beste, für das Wohl aller intuitiv. Und wir sind so erpicht darauf, wir sind so geil darauf, unseren freien Willen zu behalten.
Ja, das stimmt. Ja. Ich habe im Podcast immer eine abschließende Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Und wir sind ganz am Anfang im Interview schon mal dahin gegangen. Wir stellen uns vor, wir beiden Omis sitzen da, trinken unseren Kakao mit Mitte 80. Haben beide hier wirklich unseren Seelenauftrag gelebt auf dieser Erde. Und ich würde jetzt zu dir kommen und sagen, Baha, es tut mir super leid, aber es gab ein technisches Problem und es wurde leider alles gelöscht. Also deine Online-Kurse sind weg, deine Bücher sind gelöscht, dein Podcast ist gelöscht, es ist alles gelöscht, ja?
Mhm. Nochmal einen kleinen Schluck Wasser.
Schluck. Aber ich würde dir sagen, ich habe hier ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Mhm. Und du kannst jetzt nochmal 3 Dinge aufschreiben auf dieses Blatt Papier, wenn alles andere von dir weg sein würde,
ja,
von dem du wollen würdest, dass es die Menschen erinnern. 3 Weisheiten, die du der Erde mitgeben würdest, wenn sonst nichts bleibt.
Wow, was für eine Frage. Boah, nur 3 sagst du. Okay. Also der erste Punkt wäre, glaube ich mal, du brauchst nicht auf all deine Fragen eine Antwort. Das wäre, glaube ich, das Erste. Das wäre mir das Wichtigste. Mhm. Weil so oft verirren wir uns in diesem Gestrüpp unserer Suche und wir vergessen, dass wir die Antwort schon längst haben. Darunter habe ich auch als junges Mädchen, habe ich sehr, sehr darunter gelitten, weil ich auf alles eine Antwort haben wollte. Und das Zweite ist, und das habe ich eigentlich von meiner Großmutter, sie hat immer zu mir gesagt, meine Tochter, ich werde irgendwann von ihr gehen. Und das Leben, was ich hier erlebt habe, das kam mir so kurz vor, wie als hätte ich das Fenster kurz geöffnet, mal rausgeguckt und wieder zugemacht. Und das Leben, wir nehmen es manchmal so ernst. Wir nehmen es so bitter ernst. Dabei ist es verglichen mit der Existenz, die du schon hattest und haben wirst, nicht mal eine Sekunde. Das heißt, nimm das alles hier nicht so ernst und wechsle viel häufiger, und das ist der dritte Punkt, in deine verspäteste Version. Und stell dir immer wieder die Frage, wie kann ich heute mein energetisches Alter noch mehr reduzieren? Also wir wollen eigentlich versuchen, unser energetisches Alter immer so zwischen 0 und 4 zu halten. Das wäre ideal, weil wenn du in dieser Phase bist, in dieser kindlichsten Version, hast du die stärkste Verbindung zu deinem Herzen. Das heißt, das chronologische Alter kann zum Beispiel 35 sein, das biologische kann, keine Ahnung, 24 sein, aber unser energetisches Alter sollten wir immer runterpressen. Das heißt, sich auch die Frage stellen, okay, was könnte ich heute tun, um diese Version zu füttern? Also ich hatte eine Phase in meinem Leben, das war, als ich die Yogalehrerin war, sehr ernst, habe mich sehr ernst genommen, sehr ernstes Business und so weiter. Ich habe nicht mehr gelacht. Und meine Schwester hat dann immer wieder zu mir gesagt, wenn ich in Ingolstadt war, bah, wieso lachst du eigentlich nicht? Früher hast du viel gelacht. Ich habe irgendwie nichts zum Lachen gehabt. Und Jeffrey war derjenige, der mir es wieder beigebracht hat, und so durch seine kindliche Art und Weise. Und heute, ich lache über alles. Wir lachen über alles, über nicht lustige Dinge, aber das war Training. Ich musste mir das erst wieder angewöhnen. Und dadurch hat sich aber meine spirituelle Praxis auch komplett verändert. Je kindlicher ich wurde, umso tiefer wurden auch meine Erkenntnisse.
So schön. Danke von Herzen fürs Teilen. Ich danke dir so sehr für dieses wunderschöne Gespräch und für alle, die noch tiefer einsteigen wollen. Du wurdest in den Stern geschrieben. Jetzt, wo wir das Interview machen, ist es noch gar nicht da. Also Nein. Es ist schon da, aber es ist sozusagen erst am 23. September. Genau, am 23. Genau. September erscheint das Buch. Und ich habe es dir schon geschrieben per E-Mail. Es ist ein Must-Read. Also, vielen, vielen Dank für das wunderschöne Buch. Du wurdest in den Stern geschrieben und danke für das wunderschöne Gespräch. Ich bin dir einfach tief verbunden und es ist so, danke einfach für alles, was du machst, für den Weg, den du gehst. Und ich weiß, dass es bei dir auch nicht immer leicht war und dass du auch viel Gegenwind bekommen hast. Mhm. Und ich danke dir einfach so sehr, dass du deine Segel immer wieder hochziehst und immer wieder weiter segelst und dich dann nicht von deinem Kurs abbringen lässt, weil ich einfach weiß, die Welt braucht dich und das, was du machst. Und danke, dass du da bist und für dein Sein. Ich danke dir.
Liebe Laura, ich danke dir für deine Zeit. Und das soll jetzt nicht so klingen, wie als würden wir jetzt uns am Ende nochmal so richtig so pushen. Aber eins muss ich wirklich sagen, es war für mich eine ganz besondere Begegnung heute mit dir hier. Was ganz Besonderes, was mich als Mensch, als Wesen sehr geprägt und sehr berührt hat. Und ich bin unendlich dankbar für die Verbindung. Danke.